ARD.
Mit Anke, Engelke und Christian, Jesus im Winter früh. Und du, Liebling, wie war dein Tag? Wie war dein Tag? Wie war dein Tag, Liebling?
So. Du drehst uns gleich durch, oder?
Du hast
nicht geschlafen, du bist wirklich am Ende.
Aber das kennen doch alle. Das kennen doch alle. Ehrlich gesagt, durch alle Altersgruppen, oder? Das kennen kleine Kinder, wenn die mal nicht schlafen konnten, weil irgendwas war. Das kennen Teenager, weil da sowieso alles durcheinander ist. Und wir jungen Menschen kennen das auch, Christian.
Ich weiß, das hatte eben etwas sehr Diabolisches, als du gerade so gelacht hast. Magst du noch mal so lachen, wie du gerade gelacht hast? Das kann man nicht reproduzieren, oder?
So?
Ja, es war wirklich kurz vor Wahnsinn.
Ja.
Und dann hast du gesagt, dass du quasi nicht geschlafen hast.
Die Diagnose ist auch korrekt.
Okay. Das Gute ist, du kannst dich jetzt komplett zurücklegen, die Lieblinge übernehmen.
Ach so. Wovon brauchst du mich dann?
Ja, wir brauchen deine Expertise,
ja,
deine Anwesenheit.
Yeah, right. Vor allen Dingen kann ich hier irgendwas noch hinzufügen. Das sind Geschichten,
die
brauchen keine Kommentare eigentlich.
Ja, ja. Es werden auch gerade Verhandlungen geführt. Möglicherweise wird der Donnerstag, weil wir da gar nicht mehr nötig sind und auch nicht gebraucht werden, wird der Donnerstag mit den ganzen Lieblingsmails von einer KI vorgelesen.
Ja.
Und genau, und dann wird jede Folge auch 4 Stunden dauern, sodass wir wirklich auch fast alles mit reinnehmen können.
Ja.
Und wir hören uns das dann einfach nur an, was unsere Lieblinge dann so erzählt haben.
Ja, aber wir filmen uns aber dabei, wie wir das hören. Das ist ja wie Unboxing, nur an something.
Unboxing, on hearing.
Wir müssen ja auch noch irgendwie stattfinden. Das ist ja so ein Druck von der Gesellschaft.
Ja, also es ist toll, dass wir alle wieder zusammen sind hier.
Chris, ich rede nur Unsinn. Mach mein Mikro aus.
Okay. Hier kommt von Marie Helke eine Nachricht an uns alle. Sie hatte immer wieder den Impuls, etwas zu teilen. Vor kurzem, am 12. Dezember, hatten meine geliebten Großeltern Todestag und zwar gemeinsam am selben Tag. Meine Oma hatte ihren ersten Todestag und mein Opa seinen 20. Am 12.12.2004 sagte mir mein Opa, bleib wie du bist, Kind. Und er lag seiner Krebskrankheit. Die ganzen 19 Jahre, die meine Oma danach ohne ihn verbringen musste, litt sie unter einer immer stärker werdenden Alzheimer-Demenz. In den letzten Jahren wusste meine Oma kaum noch, wer ihre Familie war, wer sie war, wo sie war, wie alt sie war und in welcher Zeit sie lebte. War sie uns in den ersten Jahren der Krankheit noch mit der ständigen Frage, welchen Tag haben wir heute, auf die Nerven gegangen, hat sie zuletzt kaum noch gesprochen und seit Jahren diese Frage nicht mehr gestellt. Ich habe mich immer bang gefragt, wie es wohl sein muss, schwerelos im eigenen Kopf zu treiben und wie meine Oma das aushält. Im Winter 23 verschlechterte sich ihr Zustand immens. Ihre Krankheit war also auf ihrem Höhepunkt. Sie verweigerte die Nahrung, beschimpfte den Pfleger mit letzter Kraft als Arschloch. Das letzte Wort, was ich von ihr gehört habe, in Klammern. Und dann starb sie am 12.12.2023, am Todestag ihres Mannes. Das hielt ich zunächst für einen großen Zufall, beziehungsweise eine Fügung. Doch dann offenbarte mir eine meiner Tanten bei der Beerdigung, dass meine Oma sie 4 Tage vor ihrem Tod gefragt habe, welchen Tag haben wir heute? Den 8., sagte meine Tante. Und welchen Monat? Dezember. Da nahm meine Oma die Hand meiner Tante, zählte an ihren Fingern 1, 2, 3, 4, fiel dann in ihre Absence zurück und starb 4 Tage später. Ohne es weiter zu zeigen, hat sie also 4 Tage lang im Todeskampf mitgeschnitten, wie die Tage vergingen und ist bewusst am 12.12. gegangen. Das hat meine Wahrnehmung meiner Oma und ihrer Krankheit völlig auf den Kopf gestellt, da Oma zuletzt schon lange nicht mehr so wirkte, als wüsste sie noch etwas von ihrem Mann und wann er gestorben ist. Da, Serendipity, als die glückliche und unerwartete Entdeckung von etwas Wertvollem oder Bedeutsamem beschrieben wird, macht diese Wendung im Tod meiner Oma ihn zu einer Serendipity-Geschichte, die ich mit euch teilen wollte. Vielen Dank an alle Lieblinge von Marie. Das ist schon wieder einfach nur irre, oder? Oh, ich kann dich nicht mehr hören.
Ja, weil du mich hast, du musst mich wieder anmachen.
Was?
Du musst mich wieder anstellen.
Ach so, alles klar. Achtung, ich schalte dich. Alter, jetzt habe ich gedacht, wir hatten vorhin ja ein paar technische Probleme. Jetzt habe ich gedacht, jetzt ist wieder alles weg, weil du kurz nur so verschwunden warst eben auch. Und jetzt habe ich gedacht, nicht wirklich. Und du bist ja so, du bist der richtige feines Arschloch, gell, wenn du mich verarschen magst, gell?
Ich bin eine Schauspielerin.
Du bist eine Schauspielerin. Wie klingt das Wort Arschloch? Klingt so zauberhaft.
Das ist Arschloch.
Fast wie ein Kompliment.
Ein Arschloch.
Ja, es klingt fast wie ein Kompliment.
Darf ich mir die Nase putzen?
Ja.
Ich musste mir die ganze Zeit die Nase putzen und dachte, das Mikro ist aus, beziehungsweise ja nur so im Spiel.
Wir tun ja, so. Du kannst ja dein Mikro selber auch ausschalten.
Nein,
ausschalten.
Ausschalten.
Du kannst es selbst ausschalten, indem du auf Mikrofon klickst.
Ganz kurz mal eben.
Ja.
Also es ist eine irre Geschichte von Marie, aber vor allen Dingen das Arschloch, das letzte Wort ist, das sie von ihrer Oma also sag mal.
Ja.
Also sag mal. Das ist ja das Einzige, was so ein bisschen schmunzeln lässt, ne? Wo man so ein bisschen ja, kurz denkt, ach, ne?
Ja, klar.
Manometer. Und interessant, dass sie sich, dass ich kurz dachte, oh, das klingt ja so, als fände sie es wirklich interessant, wie wohl dieser Schwebezustand ist oder wie sie es beschrieben hat. Ja. Ne, wenn man so da im eigenen Kopf rumschwebt und gar nicht mehr weiß, wo man ist und überall so andötzt. Man will das ja nicht wissen, weil man in diesen Zustand gar nicht kommen möchte. Ne? Also wir kennen alle inzwischen, ja, wir sind jetzt Ü50 und wir kennen jetzt alle Menschen, die jemanden kennen oder jemanden kennen oder jemanden. Aber das ist für uns alle ja jetzt gerade nicht neu, ne? Mit Demenz oder Alzheimer-Demenz, das ist nicht neu. Aber den Zustand,
boah, ja, wir werden es nie erfahren.
Was für ein Rätsel, ne?
Ja, absolut.
Aber wie super diese, ich sehe es ja vor mir, es ist eine kleine Filmszene, ne? Die Hand der Tante zu nehmen und daran dann diese 4 abzuzählen, ja. An den Fingern, das ist echt ein Filmbild. Das ist bis jetzt bestimmt noch keinem Regisseur und keiner Regisseurin eingefallen. Das ist einfach das Leben.
Ja, also wirklich, wirklich irre. So, jetzt wird's ganz witzig. Weil ihr doch über Graz gesprochen habt. Neulich haben wir mal über Graz gesprochen. Das ist Birgit Pointner, die in Wien zu Hause ist. Meine ich, dass sie in Wien ist oder in der Nähe von Wien?
Hast du es nicht geschrieben?
Ja, das ist Hintergrundinfo von früher schon.
Aha.
Aber diesmal hat sie geschrieben.
Aha.
Ich habe in den 1990er Jahren in Graz studiert. Mhm. Germanistik und eine Fächerkombination. Diese Fächerkombination hatte ihren Heimathafen am Institut für Anglistik. Dort gab es einen jungen Mann, der als Tutor Studienanfängerinnen und Anfängern beraten hat. Ja, dieser junge Tutor, Studienanfänger, Berater.
Yes.
Er war extrem nett und charismatisch. Es war Michael Ostrowski.
Hau jetzt ab, ich wollte es gerade sagen. Denn das haben Micha und ich ja festgestellt, als wir uns näher kennengelernt haben und für seinen Film Der Onkel, in dem wir beide spielen, er die Hauptrolle natürlich, Interviews gegeben haben, haben wir irgendwann mal gemerkt, wir haben beide auf Lehramt studiert. Was ist denn jetzt los? Das heißt, er war Tutor. Ein junger, netter, charismatischer Mann.
Oh.
Ist das ulkig.
Ja, Michael Ostrowski, der Schauspieler, den ich auch besonders mag in den Krimis aus Passau. Da spielt er auch.
Ja, das muss ich jetzt mal schauen. Vogel. Verflixt nochmal.
Ja, wirklich cool. Ja, ja, super. Gibt immer nur 2 im Jahr, wenn überhaupt. In dieser Reihe. Birgit schreibt da noch weiter. Nach dem Studium habe ich als Journalistin beim Radio begonnen.
Oh.
Und da habe ich noch eine kleine Geschichte, die euch vielleicht interessiert, weil es auch um Lyrik geht.
Mhm.
Ein Kollege war krank geworden. Ich sollte einen Interviewtermin übernehmen. Der berühmte Lyriker Ernst Jandl war zu Besuch in Graz.
Nein, hau
das
ab.
Das Interview sollte vor seiner Lesung stattfinden. Ich bin fast in Ohnmacht gefallen, denn Ernst Jandl war mein Idol. Ich hatte nur eine einzige Frage. Ob seine Gedichte beim Schreiben oder beim Sprechen entstehen. Er sie also zuerst aufschreibt oder laut spricht. Die Frage habe ich ihm möglichst sachlich gestellt. Er schreibt zuerst übrigens, das ist die Antwort. Dann ist mir das Herz übergegangen und ich habe ihm erzählt, wie aufregend und schockierend es war, als Zwölfjährige in der Schule zum ersten Mal das Gedicht Schutzgrumm zu hören. Der macht immer sehr lautmalerische, schräge Gedichte. Wir kriegen noch gleich eins zu hören. Ernst Jandl hat mich eingeladen, zur Lesung zu bleiben. Dort hat er dann mittendrin innegehalten und gesagt, das folgende Gedicht ist für ein 12-jähriges Mädchen, das weiß, dass es gemeint ist. Und dann las er Schutzgrumm. Das war Mitte der 90er Jahre. Es gab kein Streaming und keine Smartphones. Ich habe daher keine Aufnahme mehr von damals. Aber ich vergesse es nie. Viele liebe Grüße aus Österreich. Aus unserem geliebten Österreich. So, und dieses Gedicht, das ist ja Schützengrumm. Schützengrumm.
Also es soll Schützengraben heißen.
Genau, es soll Schützengraben heißen. Schützengrumm. Zitzenkram, Zitzenkram, Krumm, Schützen, Schützen. Und so geht das noch eine ganze Weile weiter. Es ist eines seiner sogenannten Sprechgedichte. Irgendwie aus den 50er oder 60er Jahren. Hat auch damals, glaube ich, für Eklas gesorgt. Auf jeden Fall ging es um Grabenkrieg im Ersten Weltkrieg. Und dieses Gedicht beruht auf diesem einzigen Wort Schützengraben. Nachdem man alle Vokale entfernt, ja, wird es dann so ein Schützengramm. Und daraus werden dann halt so Maschinengewehrsalven oder Granateinschläge. Lautmalerische Bilder auf jeden Fall von so einem Grabenkrieg. Und das ist eines seiner bekanntesten Gedichte über den Krieg.
Und wenn er sagte, das sei für ein 12-jähriges Mädchen, das wisse, dass es gemeint ist, weiß man da noch mehr, ob das eine Tochter war oder schon eine Enkelin?
Das war die Birgit, die erzählt hatte, dass sie als 12-Jährige zum ersten Mal in der Schule sein Gedicht gelesen hat.
Dann habe ich das nicht gerafft.
Ach, okay. Die Birgit hat ihm erzählt, wie aufregend es war damals, so, als sie als 12-Jährige zum ersten Mal dieses Gedicht gehörte. Da hatte sie wohl eine ganz tolle Connection zu diesem Gedicht und seitdem hat sie das in ihrem Herzen getragen und hat als Erwachsene ihm dann erzählt, von sich als 12-Jährige.
Und bei der Lesung sagt er das und das. Ja, oh Gott, so die schön. Muss doch da gesessen haben und gedacht haben, erstens, das glaube ich nicht, dass dieser Mann sowas Tolles gerade macht, dieser Künstler. Und zweitens, wenn die anderen wüssten, dass ich gemeint bin, dann will man doch aufspringen und rufen, er meint mich!
Genau, er meint mich!
Wow, oh, jetzt habe ich es erst geschnallt. Ich habe alles mitgeschrieben und wahrscheinlich bin ich konzentriert. Ja. Entschuldige.
Ja, super. So, dann haben wir Andreas Kuschel. Andreas ist einer der wirklich vielen, vielen, die sich gemeldet haben, weil sie genau dieses Giftschlangen spucken, das du manchmal hast, wenn du gähnst. Und da sind ja ständig die Drüsen im Mund am Arbeiten. Und in gewissen Positionen oder Situationen kommt dann so ein kleiner Strahl gespritzt. Du hast gedacht, du bist allein auf der Welt. Mhm. Viele Lieblinge haben sich gemeldet, auch über Instagram nochmal, haben gesagt, habe ich auch. Es gibt wirklich viele. Unnormal sind die, die das nicht haben, habe ich das Gefühl. Aber wir haben sich sehr viele gemeldet und das Phänomen auch nochmal medizinisch erklärt. Wir haben neulich ja mal drüber gesprochen.
Ja, das ist für mich eine kleine Erlösung. Das ist so schön, dass es die Lieblinge gibt, weil es mir so unangenehm war. Ich weiß auch gar nicht, wie ich dazu kam, sowas hier preiszugeben. Das hätte ja auch nach hinten losgehen können, hätte sich rausstellen können, nur besonders Bescheuerte haben das und dann hätte ich schön blöd dagestanden. Aber es ist ein bekanntes Phänomen, aber ein Tabu offensichtlich. Merkst du? Wir haben hier ein Tabu aufgedeckt.
Ja, für dich ist es auf jeden Fall gut zu wissen. You are not alone.
Ja, nee, jetzt musst du.
They are here with you.
Ich dachte, du kommst jetzt und singst irgendeinen Song von K aus dem Dschungelbuch.
Ach, von K, okay, nein. You're not alone, das sollte Michael Jackson sein.
Nee, hab ich sofort erkannt, war sehr gut.
Ich habe gerade den Moonwalk auch dazu gemacht. Zum ersten Mal übrigens auch ganz gut und ganz smooth tatsächlich.
Jetzt, wo wir heute keine Kamera haben, ist das natürlich eine Schande, was die Lieblinge alles verpassen. Auch, dass du aus Versehen nichts angezogen
hast. Meine Kamera ist im Arsch, weißt du, die ist irgendwie Arsch. Ist im Arsch. Irgendwas ist im Arsch,
die Kamera
ich krieg's
gerade
nicht aktiviert.
Ja.
Arschloch, das ist so ein Kompliment.
Die Kamera ist ein Arschloch.
Kannst du mir noch bitte Arschloch nennen, das klingt so super.
Na, die Kamera ist ein Arschloch, nicht du.
Die Kamera ist ein Arschloch.
Oh, na, sicher. Oh, ich kann dich ja gar nicht. Ich muss sofort aufhören.
Andreas Kuschel auf jeden Fall hat sich gemeldet. Und zum Thema Schlangen und das Spucken. Ich kenne das Problem auch. Ja, vor allem, wenn man mit vollem Mund vorm Laptop sitzt. Und dieses Phänomen, das teilt er uns mit, heißt, hat einen Namen.
Oh,
Und der Name klingt total cool und, so trendy. Shoot. Gleeking.
Gleeking. Wie schreibe ich das? Doppel-E-K?
Wie Glee mit Doppel-E.
Und dann G-L-E-E King. Gleeking.
Und King.
Gleeking, das habe ich noch nie gehört.
Ja, Gleeking.
Aber das ist ganz schön. Es ist mir, glaube ich, noch nicht in der Öffentlichkeit passiert, weil ich da die Hand vor den Mund mache, wenn ich gähne. Aber jetzt werde ich das einfach nicht mehr tun. Ich werde frei rausgehen und einfach hoffen, dass da wieder so Spucke rausschießt. Nein, das mache ich natürlich nicht.
Spucke rausschießt.
Nein, das mache ich natürlich nicht. Aber jetzt weiß ich, wie es heißt. Das ist sehr hilfreich.
Ja. Also, wir bleiben auch ein bisschen lyrisch heute. Katrin Wallner hat sich nochmal gemeldet. Mhm. Da ja Gedichte in diesem Podcast sehr gewertschätzt werden, Entschuldigung, und zu Recht einen bedeutenden Raum bekommen, möchte ich einen Vierzeiler mit euch teilen.
Ah.
Warte kurz, ich mach mal kurz mal.
Oh, eine Räuspertaste.
Ja,
oh, wow.
Räuspertaste, jawohl.
Ganz kurz, darf ich nochmal, bevor wir loslegen mit Katrins Gedicht. Sie hat gesagt, weil ja bei den Lieblingen Gedichte gewertschätzt werden. Mhm. Wann sagt man gewertschätzt und wertgeschätzt?
Ah, das ist eine gute Frage. Wertgeschätzt werden. Gewertschätzt werden klingt wesentlich schöner als wertgeschätzt werden.
Gewertschätzt werden. Ich vermute, das stimmt.
Eine super Frage von dir.
Haben wir nicht einen Germanisten oder eine Germanistin in Residence?
Ja, wir haben so einen in Residence. Wen? Ich weiß im Moment gerade nicht, wer das ist. Muss ich mal raussuchen, dann können wir das nochmal klären.
Das wäre ganz schön wichtig.
Ja, ich weiß. Gewertschätzt oder wertgeschätzt?
Dann und wann überlege ich das? Also auch bei anderen, ne?
Ja, wir können auch natürlich mal. Okay, pass mal auf. Ich kann ChatGPT auch kurz fragen, wenn du willst.
Nein, nein!
Wie lautet das? Also mit ChatGPT muss man tatsächlich auch Fragen stellen. Wie lautet das Partizip von wertschätzen? Okay, bist du bereit?
Ja.
Das Partizip von wertschätzen lautet wertgeschätzt. Beispiel, Ihre Unterstützung wird sehr wertgeschätzt.
Nee, da kann KI, oder wie heißt die, ChatGPT?
Ach so, das ist es ja auch gar nicht. Nee, ist es ein Partizip? Habe ich nach einem Partizip gefragt? Schon, ne?
Hast du.
Nach einem schnöden Partizip habe ich gefragt.
Ja, aber schau mal, das gefällt uns nämlich gar nicht, was die dir vorschlägt, die Tante.
Okay, dann frage ich, geht auch?
Wie geht auch?
Ja, ich kann dir mal fragen, geht auch gewertschätzt?
Habt ihr für den Dialog, führst du einen Dialog mit einem Niemand?
Mhm. Mit einer künstlichen Intelligenz. Geht auch gewertschätzt? Darauf sagt ChatGPT, nein, gewertschätzt ist nicht korrekt.
So.
Das korrekte Partizip Perfekt von wertschätzen ist ausschließlich wertgeschätzt.
Ja. Geh doch nach Hause, du alte Scheiße.
Das liegt daran, dass das Verb wertschätzen ein zusammengesetztes Verb ist, bei dem Wert als Präfix und Schätzen als Hauptbestandteil auftreten. Bei der Bildung des Partizips Perfekt bleibt das Präfix erhalten und es wird die reguläre Partizipendung geschätzt gebildet. So, was sagst du?
Dann frag mal ChatGPT, ob sie mich versteht, wenn ich sage, geh doch nach Hause, du alte Scheiße. Frag sie bitte mal.
Ja, aber ich muss dann mit dem noch klarkommen irgendwann mal, wenn ich was anderes noch von
ihm möchte. Wenn die beleidigt ist, dann antwortet die nicht mehr.
Ja, das kann ich nicht machen. Das ist ja, man muss ja auch eine gewisse Etikette wahren.
Ach so.
Also, das traue ich mich jetzt nicht.
Weil du bist so anständig, das ist schon der Wahnsinn. Das müsste eigentlich, da müsste es...
Ja, weil, ich meine, das merkt sich alles. Jeden kleinen Fehltritt. Und irgendwann
dann schlägt es dir ein Hitler-Video vor, wie vor einem Jahr oder vor zwei, weißt du noch?
Ja, aber dann gibt er mir mit Absicht irgendeine falsche Antwort. Also es, muss ich sagen. Ja, kann ja sein, weil er sagt, oh, das war
also
so ein Arschloch.
Also du bestimmst euer Idiom, euren Umgang miteinander, euren Ton, euer Interesse, eure Interessen. Hm. Seid ihr jetzt fest zusammen?
Nee, aber wir sind auch schon auf du und du. Und ich versuche es auch wirklich jetzt gar nicht so oft zu befragen. Man muss das ja auch mit sehr viel Vorsicht immer genießen. Aber hier klingt es schon sehr kompetent. Ja. Okay, gut.
Aber so. Ganz kurz, bevor du, ne, Katrin, wir finden gewertschätzt schöner.
Ja, aber es ist falsch. So, auf jeden Fall. Es geht lyrisch weiter. Ich möchte euch, sagt Katrin, einen Vierzeiler möchte ich mit euch teilen, den mein Sohn vor 19 Jahren, im Alter von 5 Jahren, für mich gedichtet hat.
Das finde ich ja toll.
Und es sind 4 Zeilen. Achtung,
warte, mit 5 Jahren, mit 5 Jahren, da konnte ich ja noch nie mal rückwärts gehen.
Und das ist doch die Sache. Und guck jetzt, was kommt. Es fällt ein Schatten aus dem Meer. Ich fang ihn auf als Rose. Ich bring die Rose dir, Mama, und lache als Matrose. Alter, wir haben die Entstehung von Mozart hier. Also für den lyrischen Sektor. Alter, wie krass ist das denn? Ein Fünfjähriger mit diesem Gedicht? Das könntest du jedem unterjubeln.
Was ist der heute, der Chef von CERN? Was ist der? Das ist doch so ein Genie, ist der doch.
Ja. Ja.
Der ist wahrscheinlich der Ghostwriter von, wer ist unser Liebling? Der ist doch der Ghostwriter. Der schreibt die Texte für Herbert Grönemeyer und Deichkind.
Der ist heute 24, der Sohn.
Ja.
Und er hat damals mit 5 geschrieben, es fällt ein Schatten aus dem Meer. Ich fange ihn auf als Rose. Ich bring die Rose dir, Mama, und lache als Matrose.
Soll ich dir was sagen? Das würde einfach ganz lässig mal in der nächsten Ausgabe von 13 Gedichte stehen.
Ja, ja.
Und keiner würde irgendwas. Ich bin gerade bei dir, aber ja. Ich bin in diesen Tagen im Synchronstudio und mache Synchron für Simpsons für die neue Staffel und habe jetzt schon wieder irgendwas gesagt. Aber ich muss dann immer aufpassen und irgendwas sagen. Also mein Regisseur funkt dann immer dazwischen und sagt, du hast wieder irgendwas gesagt, du warst wieder Kölsch, du musst irgendwas. Also ich glaube, wenn dieses Gedicht abgedruckt wäre in der nächsten Ausgabe 13 Gedichte, würde niemand irgendetwas daran zu mäkeln haben. Alle würden sagen, Chapeau, Hut ab.
Ich meine, wie kommt der auf sowas? Erstmal, da fällt ein Schatten aus dem Meer.
Ja, das da bin ja ich krass. Ja schon.
Das Meer wirft einen Schatten und zwar so, als würde er rausfallen aus dem Meer. Was für ein geiles Bild ist
und
das?
Und fällt ihm in die Hände und es ist eine Rose. Was ist denn das?
Der macht was aus einem Schatten. Das ist ja besser als bei Harry Potter. Und dann bringt er seiner Mutter die Rose.
Ich finde, das ist ein Skandal.
Als Matrose.
Das ist ein Skandal.
Das Gedicht ist von einem Matrosen offensichtlich, der nach Hause kommt zu seiner Mutter, die hat lange auf ihn gewartet und er betritt das Meer und er denkt, fuck, ich habe für meine Mutter überhaupt nichts mitgebracht vom Meer. Oh ja, Gott. Ich hätte ja Duty Free mal auf den Bahamas einkaufen können, das hat nicht geklappt. Was mache ich? Und dann hat er die Idee, weil er den Schatten aus dem Meer sieht, nimmt diesen Schatten, macht daraus eine Rose, übergibt ihn der Mutter und schon hat er kein schlechtes Gewissen mehr. Alter, das ist ein Spätwerk.
Soll ich dir was sagen? Es gibt Zeichnungen von mir, die ich im Alter von 5 Jahren hergestellt habe. Ja. Ich werde die alle verbrennen.
Warum?
Weil mir so unangenehm ist. Es ist mir so unangenehm. Ich habe in meinem Lieblingsbuch Bienchen, Trinchen, Karolinchen rumgemalt mit 5. Hab die Bilder ausgemalt und zwar, du ahnst es, schlecht. Und der schreibt ein Gedicht.
Rand gemalt.
Bitte?
Ja, es ist Hammer, es ist wirklich toll.
Aber also erklärt Katrin, was da los ist? Der ist hochbegabt.
Weiß ich nicht, aber das kann sie uns ja vielleicht nochmal erzählen.
Bitte, Katrin, da gibt es doch eine Auflösung, eine Erklärung.
Das ist super. Und was hat er noch geschrieben?
Ja. Und was hat der vor allen Dingen, hat er die Steuererklärung auch von der Familie gemacht? Weißt du, was ich meine?
Lyrisch. Ja, ganz lyrisch. Ganz lyrisch.
Ja, oder vielleicht hat er sie auch gesiezt und Mutter gesagt. Statt Mama.
Hab keine Geduld für dieses Papier. Zahl meine Steuer. Wohl nicht hier. Und da hat er so in Reim hat er wahrscheinlich diese Steuererklärung ausgefüllt. Hammer. So, dann haben wir Norbert Herrscher. Mhm. Durch diesen Podcast ist ihm auch Mascha Kaleko näher gekommen, unsere aller Lieblingsdichterin.
Ja.
Im Buch Reclams Literaturjahr 2025 gibt es einen Beitrag anlässlich ihres 50. Todestages, der am 21.01.25 begann.
Ich weiß, schrecklich. So. Das ist ein Jahr, in dem ganz viele Todestage gefeiert werden, ganz viele Runde übrigens.
Ja. Den Beitrag hat er uns auch mitgeschickt. Ich weiß gar nicht, ob da noch was drin war. Ich habe ihn nämlich jetzt vergessen, mir hier bereitzulegen. Aber egal, vielleicht mögt ihr euch nochmal mit Mascha Kaleko befassen oder das eine oder andere ihrer Gedichte vortragen. In diesem Sinne, liebe Grüße, Norbert. So, und da heißt es im letzten Satz, sie wusste, auch in diesem Artikel, den er mitgeschickt hat, im letzten Satz heißt es, sie wusste, zum Schreiben gehört auch das Schweigen. Das ist also ein Satz, den man über Mascha Kaleko geschrieben hat. Natürlich in Bezug auf ein wunderbares Mini-Gedicht von ihr. Und zwar folgende Zeilen, du kennst die garantiert. Mein schönstes Gedicht, ich schrieb es nicht. Mhm. Aus tiefsten Tiefen stieg es, ich schwieg es. Und deswegen haben sie geschrieben, sie wusste, zum Schreiben gehört auch das Schweigen. Mhm. Ja. Aber toll, das nochmal gehört zu haben. Ne?
Ganz kurz, könntest du mir nochmal das Gedicht sagen, das Matrosengedicht, dann schreibe ich das auf, falls wir es vergessen, nochmal die Katrin zu fragen. Sag mal nochmal.
Es fällt ein Schatten aus dem Meer.
Es fällt ein Schatten aus dem Meer. Meer. Mhm.
Ich fang ihn auf als Rose.
Ich fang ihn, ich halte das nicht aus. Ich fang ihn auf als Rose, ja.
Ich bring die Rose dir, Mama.
Ich bring die Rose dir.
Mama, also Mama geschrieben, M-A-M-A. Ich habe mal hinten, deswegen des Versmaßes dann hinten betont, Mama. Und lache als Matrose.
Und lache
als Matrose.
Ich kann das nicht fassen. Ich kann das nicht fassen. Und ehrlich gesagt, das ist ganz interessant, dass du danach die Geschichte von Norbert vorliest. Das hat schon auch ein bisschen Kaleko-Style, weißt du das?
Das hat alles. Da ist alles drin. Das ist.
Ich kann das nicht fassen. Mit fünf.
Das ist wirklich genial. So. Ui. Nadja. Mhm. Kurz vor Weihnachten kam das Gedicht von Otto Ernst ja zum Vortrag. Wir haben über Nies Randers, haben wir auch nochmal gesprochen. Mhm. Das hat mich gefreut und ich kann etwas über den Dichter sagen. Er war in Hamburg bekannt, besonders seine Bücher über Appelschnut.
What?
Das war seine Tochter.
Nein.
Ja, die hat er Appelschnut genannt. Und jetzt kommt mein Bezug dazu. Meine Mutter hatte eine Originalausgabe Appelschnut. Dieses Buch schenkte sie meiner Tochter Emma mit der Widmung, auch eine Appelschnut zu werden. Oh. Zu dem Zeitpunkt war klar, dass meine Mutter nur noch eine kleine Lebenszeitspanne hatte. Meine Tochter war noch keine 2 Jahre alt. 6 Jahre später kaufte ich ein altes Haus in Hamburg und die Besitzer hatten persönlichen Bezug zu Appelschnut. Im Bücherschrank befand sich ein Nachdruck der Originalausgabe, aber mit Widmung der Original-Appelschnut.
Nein, von der Kleinen.
Ja, das war Serendipity. Oh. Und ich durfte das Exemplar behalten. Noch ein paar Jahre später fand meine amerikanische Schwester, Verbindung besteht seit 85, als ich für ein halbes Jahr in der Familie in Los Angeles lebte, in Kanada, wo sie für eine Weile lebte. Also, guck mal. Noch ein paar Jahre später fand meine Schwester in Kanada, wo sie für eine Weile lebte, ein Exemplar, Appelschnut, auf Deutsch, auf einem Bücherflohmarkt. Nee. Erinnerte sich an die Geschichte und schenkte es mir. Leider ist Otto Ernst in Vergessenheit geraten. Die Straße in Flottbek trägt seinen Namen und sein Haus existiert noch. Ich habe als Kindergartenkind sogar um die Ecke gewohnt. Genug der schließenden Kreise. Liebe Grüße aus Österreich auch mal wieder. Mhm. Hey, wir sind Big in Austria.
Ja, ja.
Es gibt nichts Schöneres für mich als Big in Austria. Ich glaube, ich möchte ein Österreicher werden. Glaube ich.
Ist die politische Situation ist da gerade ein bisschen fragwürdig.
Ja, aber um da was zu verändern. Um auf die Straße zu gehen.
Ja.
Weißt du, um Barrikaden aufzubauen und sowas. Ja. So, also Grüße von unserem Liebling Nadja. So, jetzt habe ich mir mal kurz dieses Appelschnut. Mir sagte, Appelschnut ist ein süßer Begriff. Mir sagte das Buch an sich jetzt wirklich nichts. Ich zitiere nochmal ganz kurz vom Anfang.
Du hattest bestimmt auch Bilder im Kopf und die Lieblinge auch. Appelschnut, denke ich, ist das ein Kind, das gerade so ein Stück Apfelkuchen gegessen hat mit Sahne drauf und dann hat man so eine Apfelschnute oder ist der Mund geformt wie ein Äpfelchen?
Alles möglich. Mal gucken, vielleicht finden wir ja in den folgenden Zeilen was dazu. Eigentlich schreibt er, heißt mein 3-jähriges Töchterchen Roswitha. Aber ich sage immer Appelschnut. Man darf diesen Namen nicht ins Hochdeutsche übersetzen. Apfelschnauze klingt roh, klingt grässlich. Schnauzerl, Schnäuzchen käme der Sache schon näher, deckt sie aber nur zum Teil. Schnut umfasst nämlich nicht nur Mund und Nase, sondern so ein ganz kleines Gesichtchen, das man noch ganz und gar in eine Hand nehmen kann.
Oh.
So hat er es beschrieben. So, dann heißt es an anderer Stelle. Eines Tages saß Roswitha auf dem Schoß ihrer Mutter und blinzelte hinter ihren Liebkosungen wie ein Kätzchen in der Sonne. Hm. Du bist meine Zuckerdern, sagte die Mutter. Ja, versetzte Appelschnut mit Überzeugung und mit treuherzigem Blick fügte sie hinzu, du schickst mich auch gar nicht in Paket, nicht? Oh. Meine Frau verstand sie anfangs nicht. Erst allmählich ging ihr ein Licht auf. Mehrere Tage vorher hatte ich aus der Ferne geschrieben, schick mir doch die Appelschnut im Paket.
Nein.
Meine Frau hatte den Kindern aus dem Brief vorgelesen und Roswitha hatte sich tagelang mit der Angst getragen,
Nein.
sie würde als Paket auf die Post gebracht werden.
Oh, fuck.
Die Kinder nehmen das ja auch so wörtlich und so ernst. Wie sollen sie das auch nicht anders
verstehen? Du schickst
mich
nicht im Paket.
Ja, also das hat er geschrieben in diesem Buch. Und dann eine letzte Passage. Papa, weißt du was? Wir spielen Mutter und Kind zusammen. Du bist das Kind und ich bin die Mutter. Und dann musst du immer tüchtig ungezogen sein. Und dann bekommst du Schläge. Aber nur aus Spaß, meine ich. Oh ja, nicht? Ich kann jetzt aber nicht mit dir spielen. Warum nicht? Weil ich arbeiten muss. Worum musst du arbeiten? Da ich nicht hoffen durfte, ihr den Schöpferdrang eines Dichterherzens klarzumachen, so ergriff ich die Gelegenheit zu einer ökonomischen Aufklärung und sagte, weil ich Geld verdienen muss. Worum muss man denn Geld verdienen? Weil ich für euch was zu essen kaufen muss. Mama hat was zu essen, ruft sie mit der Kraft eines befreienden Gedankens. Im Küchenschrank eine ganze Masse. Das ist eines jener Argumente, die unwiderleglich sind. Die Dreijährigen haben es überall in der Welt so leicht, recht zu behalten. Und das hat man nun davon. Da rackert man sich unaufhörlich, um 7 tägliche Brote zu schaffen. Und den Ruhm der Ernährerin trägt die Mama davon. So, das sind einige Auszüge aus diesem Buch Abelschnut von Otto Ernst. Super süß, ne?
Irre schön.
So, super, super, super süß. So, und dann zum Schluss noch ein Wort, das wir mitbekommen von Daniela aus Belfort in Frankreich, die uns geschrieben hat. Sie möchte uns ein Wort schenken. Aber vorher kurz zu ihr. Ich bin schon ewig Liebling, schreibe euch gerade aus dem Zug zwischen Barcelona und Paris, aus dem ich gerade das Mittelmeer und Flamingos sehe.
Nein.
Schön. Ja. Und ich habe auch gerade die letzte Folge gehört und schäme mich auch fast überhaupt nicht mehr, wenn ich im Zug beim Podcasten mal laut auflachen muss. Ihr feiert zu Recht seit geraumer Zeit das Wort Hörkel-Dörkel.
Ja.
Und ich liebe es auch. Aber das geht ja am besten morgens. Ne? Hörkel-Dörkel, einfach nochmal faul, nichtstuend im Bett liegen bleiben. Am Sonntag zum Beispiel. Hörkel-Dörkel. Mein Wortgeschenk an euch ist das Wort saumselig. Kennst du das? Hast du das schon mal gehört?
Oh Gott, ich habe das schon.
Dieser Zustand, wenn man entscheidet, alles um einen herum ausfallen zu lassen, um nur im Moment selig zu sein. Dann hat sie uns noch einen kleinen Text mitgeschickt und sie sagt, dieser Text trifft den Zustand sehr gut. Leider bin ich zu selten saumselig, aber manchmal, wenn ich mich nach dem Mittagessen einige Minuten mit einem Stück Schokolade auf die Terrasse setzen kann, dann bin ich so selig, alles scheinbar Wichtige für ein paar Momente zu vergessen. Ja, und in diesem kleinen Text heißt es, oh, der ist jetzt hier wirklich sehr klein. Den habe ich mir sehr klein gemacht. Ich kriege ihn jetzt auch gar nicht mehr groß, oder was? Doch, ich kriege ihn auch größer. Das ist ganz süß von Susanne Niemeyer. Heute war ein guter Tag. Ich habe keine Wand gestrichen, auch habe ich den Kühlschrank nicht abgetaut. Ich habe kein Problem gelöst, nicht ein einziges. Aber auch keines schlimmer gemacht. Das Gras ist ungemäht geblieben, die Zeitung liegt ungelesen auf dem Küchentisch. Ich habe mich nicht angestrengt, mein Geld habe ich nicht vermehrt, ich wüsste auch nicht wie. Ich bin mit niemandem in Streit geraten, habe nichts besser gewusst und auch die Zeit habe ich nicht versucht anzuhalten. Saumselig bin ich durch den Tag gegangen. Das ist ein Wort, das auf der Zunge zergeht. Versäumen steckt darin. Manchmal muss man was ausfallen lassen, damit das Glück einen antrifft. Meine Seele ist sehr glücklich darüber, abkömmlich zu sein. Sie ist unterwegs in anderen Sphären, ist Zitronenfaltern hinterhergeflogen und hat Himbeeren gepflückt. Gegen Mittag habe ich sie im Gras liegen sehen. Ihre Träume waren blau. Abends hatte sie dann so ein Lächeln im Gesicht, als wüsste sie etwas, das ich noch nicht weiß. Eine Ahnung von mir, wie ich bin, wenn ich nicht muss. Das ist ein wahnsinnig schöner Text.
Von wem ist der denn?
Von Susanne Niemeyer. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig, wo sie das her hat, aber das ist auf jeden Fall die Autorin. Alleine das Wort, und ich glaube, das wird vielen gut tun. Also saumselig ist immer ein super positives Wort und ich glaube, alle möchten diesen Zustand haben. Versäumen steckt darin. Manchmal muss man was ausfallen lassen, damit das Glück eintrifft. Das ist die Gegenbewegung zu FOMO.
FOMO,
Fear
yeah.
of Missing Out. So, damit beschließen wir sozusagen unseren Podcast für heute.
Mhm.
Tausend Dank für die tollen Texte, auch die, die wir jetzt nicht vortragen konnten. Es tut einem immer so wahnsinnig leid. Ich habe noch einen Haufen schöner Geschichte, aber irgendwann ist die Zeit zu Ende. Wer weiß, vielleicht aber dann nächste Woche. Wie war der Tag, Liebling? @gmail.com. Das ist unsere Adresse.
Dann hören wir uns Montag wieder.
Richtig, dann hören wir uns Montag wieder. Genau, aber schön, den Satz auch mal von dir zu hören. Sehr gut. Ja, dann hören wir uns Montag wieder. Hast du recht?
Bis dann, Zuckerdern.
Bis dann, Abelschnut.